Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Off the Record, dem Hintergrundpodcast von Netzpolitik.org. Die monatliche Sonderausgabe unseres Podcasts, in der wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, uns zwei oder drei spannende Themen und Geschichten aus dem letzten Monat anschauen, aus den letzten Wochen und da so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, die Geschichten hinter der Geschichte. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur hier bei Netzpolitik.org, freue mich, dass ich diese Ausgabe mal wieder machen darf mit Chris Köver und Anna Biselli. Hallo.
Hallo. Hallo.
Hey. Das ist die erste Ausgabe von Off the Record im neuen Jahr 2020 und der Monat Januar ist durchaus, ist einiges los gewesen. Ein Thema, das wir heute nicht thematisieren, wollen wir zumindest einmal kurz nennen, und das ist sind die Ideen des Bundesinnenministers für eine Installation oder für das Ausrollen von Gesichtserkennung, Videoüberwachung mit automatischer Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland. Das ist ein großes netzpolitisches Thema gewesen. Im Rahmen des Bundespolizeigesetzes ist das sozusagen vorgesehen. Warum machen wir das nicht zum Thema in dieser Ausgabe? Ganz einfach, wir haben dafür keinen aktuellen Gesetzentwurf vorliegen. Das heißt, wir wissen immer noch nicht genau, worüber wir eigentlich sprechen an der Stelle. Und das ist auch Teil unserer Arbeit, dass wir eben manchmal nur auf das angewiesen sind, was andere geschrieben haben. Deshalb können wir aber das jetzt hier nicht langfristig thematisieren, sondern müssen dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf gucken. Stattdessen gucken wir heute auf zwei andere Themen, die uns beschäftigt haben in diesem Monat, die beide auch irgendwie Facetten darstellen der Arbeit von Netzpolitik.org, die man sonst gar nicht so oft mitbekommt, aber die eben doch irgendwie auch typisch sind. Wir gucken nämlich einerseits auf eine Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, zum BND-Gesetz, bei der Anna anwesend war, live geblockt hat. Und wir gucken auf die Datenstrategie der Bundesregierung. Da fand eine Anhörung im Kanzleramt statt, wo ich als Sachverständiger dabei sein durfte. Auch das beides Teile der Arbeit, die wir hier bei Netzpolitik.org machen. Und zum Schluss gucken wir nochmal auf eines der Highlights unseres Monats. Wir haben nämlich aufgeschrieben, warum wir oder zumindest viele von uns in der Redaktion in unseren Texten geschlechtergerechte Sprache verwenden und haben das einfach mal auf den Punkt gebracht und kommuniziert. Die Debatte darum, was das ausgelöst hat, was wir für Feedback bekommen haben und warum wir das überhaupt gemacht haben, wollen wir auch zum Abschluss nochmal kurz thematisieren. Jetzt geht's aber los mit dem Thema Karlsruhe. Anna, du hast mal wieder einen Live-Blog gemacht, ein Format, das es auf netzpolitik.org schon eine Weile nicht mehr gab.
Genau, diesmal war es aber kein so wörtlicher Live-Blog, sondern eher so ein zusammenfassender Live-Blog. Und zwar zur Verhandlung in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht über das BND-Gesetz. Und das BND-Gesetz ist ja schon eine ganze Weile alt, das heißt irgendwie 2016, glaube ich, wurde das verabschiedet. Mhm. Und es war ja eine direkte Folge, beziehungsweise am Ende war es so ein bisschen parallel mit dem noch laufenden NSA-Untersuchungsausschuss. Und damals haben wir ja relativ intensiv live geblockt, sprich wir waren in jeder Sitzung und haben irgendwie versucht, so viele wortgetreue Aussagen wie möglich mitzuschneiden. Das war jetzt aber in dem Fall, glaube ich, eher nicht so notwendig, weil man ja irgendwie nicht diese Situation hat von einem wirklichen Verhör oder so, sondern eine Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht ist ja nichts Verhörmäßiges, sondern da geht es eben darum, dass die Richter und Richterinnen sich irgendwie über das Thema informieren. Und die Klage läuft, oder beziehungsweise die Verfassungsbeschwerde läuft ja auch schon eine ganze Weile, und da hatten Reporter ohne Grenzen mit Journalisten und Journalistinnen aus verschiedenen Ländern, Unterstützung von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und anderen, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht und haben eben gesagt, diese Befugnisse durch das neue, mittlerweile nicht mehr ganz so neue BND-Gesetz gehen zu weit. Und das war auch was wir damals selber gesagt haben, weil wir haben gesagt, okay, der ganze NSA-Untersuchungsausschuss hat halt gezeigt, was alles schief läuft und dass der BND ziemlich frei agiert, und dann hätte man hoffen können, dass das dann durch eine gesetzliche Neuregelung alles ein bisschen geregelter wird, aber das, was man so als Fazit daraus gezogen hat, war im Endeffekt das, was der BND eh schon macht, wofür er so ein bisschen öffentlich auf die Mütze bekommen hat, das wurde dann legalisiert.
Tolle Konsequenz aus dem Überwachungsskandal.
Das heißt, man schreibt es einfach fest und dann ist es in Ordnung, und so der Hauptpunkt, gegen den sich auch diese Verfassungsbeschwerde richtet, ist eben, dass Ausländer für den BND mehr oder weniger vogelfrei sind. Das heißt, im Ausland, vor allem im Außer-EU-Ausland, darf der BND so ziemlich machen, was er will. Und da gibt es eben die berechtigten Bedenken, dass das gerade eben für Journalisten, die ja Reporter ohne Grenzen vertritt, ein ziemliches Problem ist, weil das A, sie selber in Gefahr bringt, B, eben auch Quellen abschreckt und überhaupt nicht vereinbar ist mit irgendwelchen Grundrechten.
Mhm. Okay, und das heißt, da musste sich jetzt der BND rechtfertigen, ist da mit einer Mannschaft irgendwie angerückt und Teilen der Bundesregierung oder Vertretern der Bundesregierung, die dann den Richterinnen und Richtern Rede und Antwort gestanden haben. Haben Sie das denn gemacht eigentlich? Weil, also vielleicht mal, bevor wir nochmal in die inhaltlichen Details gehen, aber haben Sie das denn gemacht? Weil wir wissen ja beispielsweise aus den Anhörungen im Bundestag, dass sie eben nur bedingt auskunftsfreudig waren, wenn man das jetzt mal so freundlich formulieren will.
Ja, es war ganz faszinierend, weil es war ja auch eine zweitägige Verhandlung. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat das durchaus sehr ernst genommen und sich, glaube ich, auch extrem gut vorbereitet. Zumindest haben die Richterinnen und Richter extrem gute Fragen gestellt und auch sehr viel nachgefragt. Und das Verhalten des BND bzw. der BND-Vertreter und eben der Bundesregierungsvertreter war ganz, ganz anders als damals im NSA-Untersuchungsausschuss. Damals war es eben super oft so, dass dann gesagt wurde, ja, kann ich mich jetzt nicht erinnern oder darf ich öffentlich nicht sagen, und das wurde bei jeder Gelegenheit vorgebracht, oder es gab dann auch so ein paar wirklich, sage ich mal, eher unangenehme Zeitgenossen, die sich dann dahin gesagt haben, so, ja, ich muss Ihnen jetzt nicht erklären, was hier irgendwie so eine Mittelwelle ist, das steht doch irgendwie, nur weil es in der Wikipedia steht, muss ich das doch hier trotzdem nicht sagen. So. Also da gab es halt wirklich schon so sehr trotziges Verhalten und es war auch so ein bisschen kindisch und man hat sich gedacht, wo sind wir hier eigentlich?
Und immer dieser Typ von der Bundesregierung, der dann im Zweifelsfall dazwischen gegangen ist und gesagt hat,
und genau, so ein Aufpasser quasi, der sagt, dass sie nicht zu viel sagen. Und das war da ganz anders tatsächlich von der Atmosphäre. Die Bundesregierung ist mit so ungefähr 30 Leuten angereist, das heißt primär Leuten aus dem BND und im Bundeskanzleramt, aber auch aus anderen Ministerien und Stellen. Die hatten eben einen, sag ich mal, Vertreter, der das Ganze rechtlich für sie gemacht hat, aber auch die anderen Leute haben Dinge ausgesagt und da war es eben schon so, dass man gemerkt hat, okay, da ist ein ziemlicher Respekt vor dem Gericht vorhanden und man hat auch ein bisschen Angst, dass man irgendwie mit Konsequenzen rechnen muss und dass man eingeschränkt wird. Genau, und deshalb war, glaube ich, das Aussageverhalten irgendwie auch ganz anders. Mhm. Und es war nicht so, sag ich mal, breitbeinig, selbstbewusst, wie das dann im NSA-Untersuchungsausschuss war, sondern es war wirklich eher so, okay, wir müssen uns jetzt hier einigermaßen zusammenreißen.
Und was ist dann die Argumentationslinie gewesen von BND und Bundesregierung? Ist das, ja, man, das ist, Artikel 10 Grundgesetz gilt halt nicht für Ausländer und wir dürfen machen, was wir wollen, oder ist es irgendwie differenzierter gewesen?
Es ging um verschiedene Fragen. Also es ging zum einen darum, gelten Grundrechte nur für Deutsche? So, und da war es ein bisschen schwierig, weil es am ersten Tag ging es darum viel und der Bundesregierungsvertreter ist eben der Meinung, dass das Fernmeldegeheimnis, also Artikel 10, um den es halt primär geht, nur für Deutsche gilt. Dass irgendwie, dass das ein deutsches Grundrecht ist und dass ja Grundrechte erstmal nur für Deutsche gelten, weil da steht ja drin, dem deutschen Volk und so. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Auffassung, die so gängig ist. Das heißt, es gibt ja auch Grundrechte, die explizit nur für Deutsche gelten und welche, die eben für alle Menschen gelten. Und es ist auch so ein bisschen schwierig zu argumentieren, ne? Man muss sich überhaupt nicht an Grundrechte halten, wenn man im Ausland agiert. Ich meine, das will man eigentlich nicht argumentieren als deutscher Geheimdienst, weil wir ja sich schon so ein bisschen auf dem Boden von Menschenrechten bewegen. Und da gab es auch echt immer wieder so ein bisschen Schlingern, wenn man eben fragt, so, ja, glaubt ihr, ihr könnt wirklich irgendwie dann außerhalb jedes Grundrechts agieren, wenn ihr im Ausland seid? Das ist halt eine Frage. Die anderen Fragen haben halt auch ganz viel um Kontrolle gekreist und um Datenaustausch und die Modalitäten dabei. Da ging es halt mehr um die weniger rechtstheoretischen Fragen, sondern mehr um die praktischen Fragen. Das heißt, wie passiert das? Wie wird der BND kontrolliert? Reicht das aus? Gibt es irgendwie genug Überblick über das, was zum Beispiel der BND im Ausland erhebt und das, was er auch in andere Stellen weiterleitet, sei es jetzt deutsche Behörden oder sei es jetzt ausländische Partnergeheimdienste. Und darum ging es primär am zweiten Tag und da haben auch die Menschen aus den Kontrollgremien eben ausgesagt, was so ihre Erfahrung ist, vor allem weil ja das Kontrollwesen auch mit diesem Gesetzentwurf zusammen reformiert wurde und da auch ein neues Gremium zum Beispiel geschaffen wurde und da wurde jetzt zum ersten Mal so wirklich drüber geredet, wie denn da die Erfahrungen sind.
Mhm. Und gab es irgendwie neue Erkenntnisse, dass man jetzt irgendwie sagen kann, okay, das haben sie früher nicht verraten? Oder, also natürlich wird es neue Erkenntnisse geben, wenn über ein neues Gremium gesprochen worden ist, aber konnten die RichterInnen dann jetzt auch irgendwelche Informationen entlocken, von denen man sagt, aha, okay, das hat man vielleicht vermutet, aber hat man vorher nicht gewusst oder das haben sie vorher anders dargestellt oder?
Na, gefühlt, also das ist natürlich immer eine Sache, die man nochmal im Einzelnen ganz detailliert nachgucken muss. Aber zum Beispiel zu sehen, dass sie da einfach so, wie sie versuchen, Deutsche auszufiltern, dass sie das einfach mal stringent in einem beschreiben, war schon für mich zumindest neu. Das heißt, es kann gut sein, dass man das aus irgendwie den ganzen Protokollen am Ende irgendwie zusammensammeln kann. Aber das mal als kohärente Aussage zu haben, fand ich durchaus neu. Und es wurde auch gesagt, dass gewisse Dinge nicht mehr getan werden seit dieser Gesetzesreform. Das war, soweit ich weiß, auch nicht bekannt. Das heißt, man hat da behauptet zumindest irgendwie, dass man keine Selektoren, also Suchbegriffe mehr auf Daten verwendet, die Hashwerte sind, die man nicht mehr versteht. Das wurde früher gemacht und ich glaube nicht, dass vorher irgendwie bekannt war, dass man das jetzt eingestellt wird. Aber da muss man natürlich jede Information im Einzelnen nochmal durchgucken. Aber allein schon wirklich so eine kohärente Schilderung zu haben, hilft einfach viel besser, die Information zu verstehen, als wenn man quasi jedes Detail aus der Nase ziehen muss.
Wer saß da mit dir auf der Tribüne oder wer vielleicht auch nicht? Gibt es da überhaupt eine Tribüne? Wie sieht es da aus?
Es saßen diverse Journalisten auf der Tribüne, ich tatsächlich selber nicht. Ich war in dem Presseraum, weil auf der Tribüne darf man keine elektronischen Geräte mit Internetverbindung benutzen. So, das ist natürlich irgendwie zum Arbeiten, vor allem zum Live-Bloggen, ein bisschen schwierig. Deshalb saß ich nicht im Saal direkt, sondern saß im Presseraum, in dem das ganze Audio übertragen wird. Das
heißt, ach so, also hat es keinen Live-Bild?
Ich habe das tatsächlich nicht gesehen.
Wow, ich habe Sportberichterstattung.
Ich habe das nur gehört, ja, irgendwie. Das heißt, es ist ein bisschen weird, wenn man sich so denkt, okay, ich höre jetzt irgendwie so ein ewig langes Hörspiel, das irgendwie 2 Tage lang geht und versuche mich darauf zu konzentrieren, wer jetzt gerade irgendwie redet und was die Stimmen sind, ist ganz interessant. Aber es waren zumindest am ersten Tag relativ viele Journalisten da und es gab ja auch irgendwie viel Medienberichterstattung, irgendwie von Welt bis vor allem juristische Fachmedien, bis irgendwie dpa war da und so weiter. Also es gab ja schon relativ viele Leute, die daran Interesse hatten.
Mhm. Und dieses Format des Live-Blogs, hast du ja gerade schon gesagt, haben wir jetzt eigentlich schon recht lange nicht mehr so aus der Kiste geholt. War das für dich auch so ein nostalgisches Element, so in Anknüpfung an den NSA-Untersuchungsausschuss jetzt nochmal auch in dieses Format zurückzugehen?
Ja, es war durchaus, sag ich mal, entlastend, dass eben nicht das Ziel war, das Wort für Wort mitzuschreiben, sondern die einzelnen Passagen zu nehmen und dann eben zusammenzufassen, zum Beispiel, was hat der jetzt über Themenkomplex Y gesagt, das war schon wesentlich entspannter und auch die, sag ich mal, äußeren Bedingungen da waren deutlich entspannter, weil man saß halt in diesem Presseraum und man saß nicht auf so einer Besuchertribüne im Bundestag, wo man auf so einem harten Holzstuhl sitzt und sich irgendwie nicht so richtig bewegen kann und keinen Platz hat. Das heißt, das war in der Hinsicht schon deutlich angenehmer und komfortabler und es gab Kaffee, den man für 50 Cent irgendwie auf den Unterteller irgendwie sich holen konnte. Das heißt, man konnte sich so ein bisschen bewegen. Aber ich habe mich schon gefragt, so wie zur Hölle wir das hingekriegt haben, das damals irgendwie quasi jede Woche oder jede zweite Woche irgendwie 10 Stunden lang durchzuziehen. Also ich dachte so, am Ende hat mein Rücken gesagt, so hier, hallo. Und ich dachte so, irgendwie als NSA-Untersuchungsausschuss lief, war ich noch ein bisschen jünger. Das scheint da irgendwie noch ein bisschen besser gegangen zu sein.
Essen und trinken durfte man auch nicht, oder darf man ja auch nicht, oder?
Im Bundestag? Ja, tatsächlich gab es dann so ein Agreement im NSA-Untersuchungsausschuss mit den Leuten, die da aufgepasst haben, dass das irgendwie schon irgendwie in Ordnung ist, weil man kannte sich ja. Das heißt, es gab dann auch an Weihnachten, gab so kleine Schoko-Weihnachtsmänner und der Saaldienst war da, glaube ich, irgendwie schon am Ende auf unserer Seite.
Vielleicht nochmal als letzte Frage zu dem Komplex. Wie geht es denn da jetzt weiter? Also und was könnte auch das Outcome, das Ergebnis sein? Also BND abschaffen, ist kein denkbares Szenario, sondern da wird dann halt eventuell das BND-Gesetz ein bisschen zurechtgestutzt und es muss ein bisschen bessere Kontrolle geben oder wo bewegen wir uns eigentlich?
Also es soll jetzt irgendwie so bis April ein Urteil dazu geben. Das heißt, der eine Richter in dem Senat wird auch dann in Ruhestand gehen. Das heißt, dann muss es auch dann ein Urteil geben und ich bin sicher, er will das vorher noch fertig haben. Und es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass es auf jeden Fall ein Urteil geben will, das nicht folgenlos sein wird. Das heißt irgendwie, zum Beispiel Welt hatte irgendwie einen schönen Titel, irgendwie, dass die Laune der Klägerin immer besser geworden ist im Laufe der Verhandlungen. Also es gab irgendwie schon so ein bisschen, am Ende ja, war man sich eigentlich schon sicher, irgendwas wird passieren. Wie so ein Urteil dann aussieht, ist erstmal Sache des Gerichts, aber man könnte sich vieles vorstellen, ne, von irgendwie, es gibt dann strengere Auflagen bei den Kontrollen, das wäre jetzt so, sag ich mal, der Minimal-Outcome, aber ich glaube, interessant ist vor allem eben diese Frage, wie sieht das Gericht das, ob dieses Fernmeldegeheimnis oder Grundrechte nur für Deutsche gelten? Ich glaube, das ist eine extrem fundamentale Frage. Und wenn sich das Gericht dieser Rechtstheorie des BND nicht anschließt, dann wäre das natürlich eine krasse Sache und dann müsste man irgendwie Dinge sehr genau regeln, um dann noch das in der Form weitermachen zu können, was der BND gerade tut. Genau. Mhm.
Okay. Ich finde es ja abgefahren, fällt mir da an der Stelle nochmal wieder auf, wie normal das ist, oder wie normal einem das vorkommt, dass halt da so ein Gesetz, klar, ist halt vor 2 Jahren, 3 Jahren verabschiedet worden und na klar landet das jetzt in Karlsruhe und wird da irgendwie verhandelt. Man hat sich so irgendwie dran gewöhnt, dass es irgendwie von Teilen der Bundesregierung zum Standard gehört, dass man einfach erstmal ein maximales Gesetz rausbringt und dann wird Karlsruhe das schon irgendwie auf grundrechtliches Maß zurechtstutzen. Ja, naja, so ist es aber eben. Wir bleiben bei der Bundesregierung und bei interessanten Orten von Karlsruhe nach Berlin, vom Bundesverfassungsgericht zur Bundesregierung, zum Bundeskanzleramt. Da durfte ich nämlich vergangene Woche hin für netzpolitik.org. Die Bundesregierung hat eine Datenstrategie angekündigt. Datenpolitik ist ja ein großes Thema der Netzpolitik oder eines der prägenden Themen der Netzpolitik. Einerseits Datenschutz, aber auch eben die Frage, okay, was ist mit Open Data, mit der Transparenz staatlicherseits, aber auch mit der Frage, wie Unternehmen Daten nutzen. Und da will die Bundesregierung jetzt mal wieder das Heft des Handelns in die Hand bekommen und eine Datenstrategie auf den Weg bringen. Das Ganze passiert relativ kurzfristig. Im November hat das Bundeskabinett beschlossen, dass es diese Datenstrategie geben soll und hat ein Eckpunktepapier dazu beschlossen. Und jetzt war eben Ende Januar der Auftakt eines damit verbundenen Konsultationsprozesses, eine Expertenanhörung, Expertinnenanhörung, Kanzleramt, 16 Sachverständige. Und darauf folgt jetzt ein weiterer Konsultationsprozess irgendwie mit einem Online-Fragebogen und irgendwie weiteren Beteiligungsmöglichkeiten, aber das war der Auftakt. Und wir hatten die Ehre, dass wir eingeladen gewesen sind als netzpolitik.org für die Zivilgesellschaft dahin zu gehen. Tatsächlich 2,5 Tage vorher kam die Liste der Sachverständigen rum, ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, als ich festgestellt habe, okay, ich bin tatsächlich der einzige geladene Sachverständige aus dem Bereich der Zivilgesellschaft. Es gab so 4 Blöcke, Wirtschaft, Wissenschaft, das ist klar, Government ist auch irgendwie auch klar, da war dann irgendwie der Vorsitzende, der Präsident des Bundeskartellamts, Mund, Ulrich Kelber war da, der Bundesdatenschutzbeauftragte und dann gab es so diesen Block gemischtes Think Tank, irgendwie Forschung, Verbände, Zivilgesellschaft und da waren dann Katharina Zweig, Professorin, KI-Forscherin oder Informatikerin von der Uni Kaiserslautern, die eigentlich auch in den Uni-Block gehörte, aber die mal Algorithm Watch mitgegründet hat und deshalb da mit drin war. Bitkom war da, D21, das Netzwerk für die digitale Gesellschaft, so eine Kooperation aus Unternehmen und Bundesregierung zum Thema Digitalisierung des Staates und eben meine Wenigkeit. Das heißt, da war ich nochmal etwas aufgeregter tatsächlich.
Aber sag mal, Bitkom als zivilgesellschaftliche Organisation?
Nee, einfach Verbände. Das ist, wie gesagt, dieser Block gemischt ist gewesen. Da war sonstige, Zivilgesellschaft nur ein Teil. Genau. Ja. Und,
aber warst du dann auch mit deiner, sag ich mal, Auffassung alleine oder gibt es dann Überschneidungen zu Wissenschaft und Verbänden?
Ja, na, es gab auch Überschneidungen auf jeden Fall, wobei jetzt die Wissenschaft zum Beispiel, die haben jetzt nicht aus der abstrakten Brille auf die Datenthematik geguckt, sondern die haben vor allen Dingen, sind dann als Vertreter eigener Interessen da gewesen, haben gesagt, ey, wir als Forschung brauchen mehr Daten. Also braucht man sich jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie Gesellschafts- oder sozusagen aus einer Metaperspektive drauf geguckt wurde. Es gab natürlich trotzdem Überschneidungen. Also ich glaube schon, dass ich stach schon etwas heraus, diese Stellungnahme, weil ich irgendwie als Einziger sage, wenn die Bundesregierung danach fragt, wo eigentlich die Probleme beim Datentausch oder beim Thema Datenzugang liegen, dass wir dann irgendwie auch darüber, dass wir uns die Politik, die eigene Politik der Bundesregierung angucken müssen, weil immer wieder Vertreterinnen der Regierung von Angela Merkel bis zu Jens Spahn irgendwie die Menschen auffordern, im Land jetzt auch mal endlich freigebiger mit ihren Daten zu werden und endlich ihre Bedenken über Bord zu werfen und sich nicht so zu haben und sich dann wundern, dass die Menschen aber Misstrauen haben. Und dieses Thema Misstrauen ist eins, das sich überall durchgezogen hat. Das haben selbst die Wirtschaftsvertreter quasi gesagt, dass es eigentlich ein großes Misstrauen gibt, während die Bundesregierung eben in diesen Eckpunkten formuliert hat, dass sie eigentlich eine offene Datenkultur möchte, wo dann auch Bildung und so weiter zugehört, war ein ganz großer Punkt eben dieses Misstrauen in die Wirtschaft, aber auch in die Regierung. Dann bin ich natürlich schon der Einzige, der sagt, okay, wenn ihr als Bundesregierung Infrastrukturbetreiber für irgendwie eine Datengesellschaft sein wollt, dann müsst ihr euch ja nicht wundern, wenn die Leute euch nicht misstrauen, wenn ihr beispielsweise selber beim Thema IT-Sicherheit so einen Schlingerkurs fahrt oder eigentlich so eine Doppelzüngigkeit habt, einerseits IT-Sicherheit stärken wollen, aber andererseits, um den Staatstrojaner nutzen zu können, irgendwie Sicherheitslücken offen lassen, Verschlüsselung, Hintertüren in Verschlüsselung zu fordern und so. Ich glaube, da war ich schon eher alleine mit dieser krassen Perspektive, die eben gesagt hat, ja, im Wesentlichen müsstet ihr einmal bitte eure komplette Politik in eure komplette Datenpolitik umdrehen, anstatt zu mauern, wo der Staat Daten geben soll, sollte der Staat in Sachen Open Data eben zulegen, wirklich das Vorbild sein. So hat es die Bundesregierung eigentlich auch als Ziel formuliert und wir dürfen mal gespannt sein, aber das wäre das Mindeste, dass der Staat dann an der Stelle Vorreiter wird und eben mehr ein echtes Transparenzgesetz beispielsweise verabschiedet und Open Data nach vorne bringt. Und an der anderen Seite eben den Datenschutz ernst nehmen und nicht weiter als Feind rhetorisch irgendwie zu begreifen, wie es ja auch Dorothee Beer, die da eben mit anwesend war, als Digitalstaatssekretärin oft gemacht hat, irgendwie den Datenschutz als Wirtschaftshemmnis und als Innovationshemmnis immer nur darzustellen. Sondern eben, wenn die Menschen Vertrauen haben sollen in eine Datenkultur, dann ist der Weg dahin nicht, dass man ihnen sagt, sie sollen aufhören, sich anzustellen, sondern ist der Weg dahin, dass es klare Regeln gibt und dass sie jetzt auch durchgesetzt werden.
Das hast du alles in 4 Minuten gesagt.
Wir hatten 4 Minuten für die Eröffnungsstatements. Ich wusste vorher schon, dass ich länger sprechen werde. In der ersten Variante dessen, was ich sagen wollte, habe ich so 10 Minuten gebraucht. Und dann habe ich es, glaube ich, irgendwie die letzten Stunden am Abend vorher habe ich mit Markus relativ viel geguckt, ob ich es dann irgendwie kürzen kann. Ich habe es dann irgendwie auf gute 5 Minuten runter gehabt. Ich hätte noch so ein paar Bausteine gehabt, die ich im Zweifelsfall weg hätte kürzen können, habe dann wirklich bei allen, die vor mir dran waren, die Zeit gestoppt und geguckt, wie lange die brauchen. Und die haben quasi alle überzogen. Also
hast du gesagt, die 30 Sekunden, die nimmst du dir jetzt einfach noch.
Ja, mal. Oder die 60 Sekunden. Ich bin immer nicht so schlimm wie Andreas Mundt, der Chef des Bundeskartellamts, der einfach die doppelte Zeit geredet hat und auch ohne Vorbereitung, ohne vorbereitet wird er schon gewesen sein, aber ohne Zettel, sondern der plaudert dann einfach mal so drauf los. Dem war das, glaube ich, ein bisschen egal mit der.
Hat das wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gemacht.
Ja, das stimmt.
Vielleicht bist du dann irgendwie beim nächsten Mal auch souveräner 3 Minuten drüber und scherst dich nicht mehr.
Aber so, was diese ritualisierten Aspekte angeht, also wie hat man sich das dann vorzustellen? Das heißt, insgesamt wart ihr dann fast 20 Sachverständige?
Nee, 16 Sachverständige.
16 Sachverständige.
Beziehungsweise einer
war mit. Und dann gibt es eine Sprechordnung, wer wann drankommt. Genau. Und man sagt dann einfach sein Statement und es wird dann nicht weiter diskutiert.
Die hatten uns 2 Fragen mit auf den Weg gegeben. Die erste Frage, wo steht Deutschland beim Thema Datenzugang? Und wo sind die großen Probleme? Und die 2. Frage, welche Maßnahmen müssten wir ergreifen? So, das waren so die Leitfragen, zu denen man die Eröffnungsstatements machen sollte. Die sind dann wirklich so reihum, die Blöcke durch, haben dann alle ihre Statements abgegeben und danach, also insgesamt dauerte das 2,5 Stunden. Das waren aber dann wirklich schon die ersten 1,5 Stunden, glaube ich. Dann gab es noch so eine knappe Stunde, um Fragen zu beantworten. Hat Helge Braun 1 Frage gestellt, hat das Thema Vertrauen eben irgendwie thematisiert. Und dann hat Dorothee Beer, die übrigens zu spät kam irgendwie morgens und sich so nach 1/4 Stunde so reinschlich, auch, glaube ich, auch noch 1 Frage ergänzt. So. Und da gab es dann wieder 1 Runde zu, sind auch nicht alle zu dran gekommen. Dann gab es noch 2. Fragerunde und dann war die Zeit auch um, weil natürlich irgendwie alle zusehen wollen, dass sie da auch nochmal nicht nur ihr Eröffnungsstatement, sondern noch weitere Statements reinkriegen. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, was den Prozess angeht. Da soll jetzt eben, der ist mit recht heißer Nadel gestrickt, das ist alles recht schnell. Deutschland übernimmt ja in der 2. Jahreshälfte den Vorsitz, die Präsidentschaft über den Rat. Die wollen bis dahin möglichst mit dieser Strategie fertig sein. Das heißt, die haben jetzt echt wenig Zeit. Jetzt soll es irgendwie einen Online-Konsultationsprozess noch geben, wo Bürgerinnen und Bürger dann auch mitmachen können oder alle mitmachen können. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil meistens so Online-Konsultationsprozesse, das hängt sehr davon ab, wie die Fragen gestaltet sind und lässt sich von alleine einfallen irgendwie, ich mache mal bei so einer Konsultation mit irgendwie und ich möchte jetzt mal meine Meinung zur Datenstrategie sagen. Da bin ich sehr gespannt, aber auch ein bisschen skeptisch, dass sich darüber noch wirklich richtig viel Feedback einholen lässt oder richtig breites Feedback. Ich hoffe deshalb sehr, dass die irgendwie ein bisschen ernst machen und auch hören, was ich und dann auch im Netz, auf Twitter vor allen Dingen, viele andere stark gemacht haben, nämlich, dass es sinnvoll ist oder Not tun würde, auch in dem Prozess jetzt schon gleich von Anfang an noch mehr Zivilgesellschaft mit reinzuholen. Also es gibt nun mal eben Organisationen, die sich bewusst nicht aus der Perspektive von Wirtschaft oder Wissenschaft damit beschäftigen, sondern eben aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Und die sollte man dann auch hören. Also das ist natürlich irgendwie super toll, dass netzpolitik.org da eingeladen ist und habe mich auch voll über die Gelegenheit gefreut. Aber das reicht ja nicht, wenn da irgendwie lauter Wirtschaftsvertreter sind und WissenschaftlerInnen und ansonsten ja, die ja durchaus vorhandene Kompetenz der Zivilgesellschaft, der digitalen Zivilgesellschaft in dem Bereich nicht gehört wird. Also ich meine, ich hätte erwartet, dass sie mit Wikimedia beispielsweise gesprochen sind, die ja irgendwie Expertinnen sind seit Jahren in Sachen offenes Wissen und Beteiligung oder Open Knowledge Foundation und so weiter, OK Labs oder City Labs, die es überall gibt, wo Menschen ganz praktisch ja irgendwie mit Daten Anwendungen bauen, die irgendwie, ja, im besten Fall der Allgemeinheit dienen.
Ja, aber nochmal zu diesem Prozess, was ist denn eigentlich eine Strategie? Also weil, ne, ist ja kein Gesetz. Mhm. Und was heißt denn das eigentlich? Also was ist denn die Auswirkung von so einer Datenstrategie? Ist es ein Papier, das steht dann da und das hat man mal gemacht, oder passiert dann auch irgendwie was Konkretes?
Ich glaube, es ist schon so ein übergeordneter Rahmen mit Zielen und Maßnahmen, und ich glaube schon, dass Teil dessen auch Gesetze sein werden. Also ich würde schon erwarten, dass es irgendwie, dass da auch Gesetze am Ende dieses Prozesses bei rausfallen. Andere Maßnahmen könnten ja irgendwie sein, dass man, weiß nicht, Bildung ist ja dann auch immer so ein Thema irgendwie, dass man irgendwie ein neues Bildungsprogramm aufsetzt oder Förderprogramme. Und ich glaube, noch ein oder zwei andere haben sehr stark gemacht, dass wir der Bundesregierung empfehlen, Forschungsförderung als Instrument zu nehmen, um irgendwie Open Data voranzubringen, und auch Wirtschaftsförderung. Also man kann ja Datenschutz als Kriterium der Startup-Förderung irgendwie festlegen, Förderprogramme aufzusetzen für Civic Tech oder Ähnliches. Auch das könnte ja ein Outcome sein. So, das wird, glaube ich, ein Mix aus Maßnahmen sein. Ich glaube, die Skepsis bei vielen ist relativ groß, dass es was Konkretes wird, sondern bei vielen ist so die Erwartungshaltung, naja gut, da wird jetzt wieder viel heiße Luft produziert. Ich hatte das Gefühl, die meinen das schon recht ernst. Gibt es ja auch dieses Gaia-X-Projekt der Bundesregierung, wo sie eine europäische Cloud-Infrastruktur schaffen wollen. Das spielt damit rein, eben als Infrastruktur, um Datenaustausch zwischen Unternehmen beispielsweise zu ermöglichen. Allerdings hehre Ziele und große Ansprüche haben wir schon oft erlebt. Wir dürfen wirklich gespannt sein, was da passiert, und ja, können versprechen eigentlich von Seiten von Netzpolitik, dass wir diesen Prozess ja weiter begleiten. Dann reden wir mal über das Thema geschlechtergerechte Sprache.
Juhu! Damit hatten wir Gutes zu tun diesen Monat.
Ja. Chris, du hast es so ein bisschen den Hut aufgehabt bei uns für diesen Prozess, dankenswerterweise ja im Namen aller. Einfach weil wir haben oft die Situation, dass wir gendern in Texten, also irgendwie geschlechtergerechte Sprache verwenden mit Sternchen oder mit Punkt oder so weiter, und eigentlich es ritualisiert, dass wir dann irgendwie Kommentare von Leuten bekommen, die uns sich irgendwie beschweren oder fragen, was soll das, vielleicht auch einfach ganz neugierig sind, und darauf wollten wir jetzt einfach mal eine Antwort haben, die wir dann antworten können. Ne?
Genau, wir bekommen regelmäßig Kommentare, wie du meintest, mal blöder, mal offener oder freundlicher dazu. Und ich glaube, es war noch vor Weihnachten, gab es so eine Woche, wo in einer Woche tatsächlich mal wieder drei solche Kommentare angekommen sind. Und wir hatten das ja schon öfters diskutiert in der Vergangenheit auch, ob wir nicht einmal so einen grundsätzlichen Post machen wollen. Teilweise einfach aus pragmatischen Gründen, aus Arbeitsersparnis, weil wir uns, je nachdem, wie die Leute die Kritik formuliert haben, aber in der Regel doch irgendjemand sich hingesetzt hat und sich die Zeit und Mühe gemacht hat, um dann tatsächlich auch eine Antwort zu formulieren. Und diese Antworten sind dann aber eben, es hat halt einfach Arbeit gemacht, und wir hatten uns irgendwann ja schon mal überlegt, dass es ja auch allein schon deswegen ganz praktisch wäre, so ein Posting zu haben, weil man dann im Zweifelsfall einfach sagen kann, da steht es, da könnt ihr es einfach nachlesen. Wir machen es als Teil der FAQs einen Absatz dazu. Und in der Woche kam das aber dann wieder gehäuft, und dann war das ein bisschen der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, jetzt sollten wir vielleicht wirklich mal. Und wir haben es dann aber bewusst nicht über die Feiertage veröffentlicht, und ich glaube, im Nachhinein war das auch eine ganz gute Idee, oder wie seht ihr das? Also bei sowas, also sind eigentlich die Reaktionen auch schon irgendwie vorprogrammiert, und deswegen hatten wir uns da, glaube ich, schon war uns das schon ein bisschen klar, dass es etwas ist, das betreuungsintensiv sein würde.
Löst viel aus.
Genau. Und keiner von uns hatte jetzt Lust, irgendwie über die Feiertage oder über Silvester, glaube ich, sich mit den Reaktionen auf geschlechtergerechte Sprache bei uns auf der Seite auseinanderzusetzen. Aber als wir dann alle wieder im Büro eingetrudelt waren, war das dann somit das Erste, was wir dieses Jahr gemacht haben. Wir haben dann einen Blogpost dazu veröffentlicht. Also wir haben jetzt gesagt, es wäre irgendwie auch komisch, das jetzt einfach in den FAQs zu verstecken und darauf zu warten, dass es irgendjemand dort findet, sondern wenn wir das machen, dann wollten wir uns tatsächlich auch damit öffentlich positionieren und haben dann einen Beitrag auf die Seite gestellt, warum wir geschlechtergerechte Sprache verwenden.
Kriegen wir das auf 3 Sätze runtergedampft, warum wir das gemacht haben?
Na, also man muss dazu sagen, der Beitrag ist ein Gemeinschaftswerk gewesen. Also es war, glaube ich, in dem Fall auch tatsächlich wichtig, dass jetzt nicht eine Person das schreibt, sondern also ich hatte dran mitgeschrieben, der Kollege Markus Reuter hatte dann irgendwie noch dran mitgeschrieben, ein paar andere Leute. Und also am Ende waren glaube ich, ziemlich viele Leute dran beteiligt. Und dadurch, dass wir ja auch wollten, dass es als redaktioneller Beitrag rausgeht, fand ich das auch einen sehr guten Prozess. Und der hat sich auch tatsächlich auch verändert. Also bestimmte Sachen, die anfangs noch drin gestanden haben, haben wir dann ja gesagt, irgendwie wollen wir nicht so formulieren. Aber grundsätzlich glaube ich, ja, wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, wir halten das, also wir bekommen dann mal wieder Kritik zu. Wir halten das aber grundsätzlich für eine gute Idee, weil wir glauben, dass Sprache eben nicht einfach so funktioniert, dass sie eine existierende Realität nur abbildet, sondern dass Sprache auch tatsächlich prägt, wie wir über bestimmte Sachen nachdenken und dass das für uns auch ja eine Frage der Gerechtigkeit ist, tatsächlich über Leute, die wir schreiben, dann nicht einfach in der männlichen Form oder im generischen Maskulinum zu schreiben. Wir haben darauf hingewiesen, dass eben auch regelmäßig von Leuten der Hinweis kommt, dass sie sich eben auch nicht oder Menschen, die eben nicht männlich identifiziert sind, gerade sich nicht mitgemeint fühlen. Also wir haben so ein bisschen versucht, die gängigsten Kritikpunkte, die eigentlich schon erwartbarerweise kommen, wenn man diese Argumente bringt, auch vorher aufzugreifen. Zum Beispiel genau dieses, ist doch egal, sind doch alle mitgemeint und solche Sachen dann auch schon mal zu entkräften.
Wobei irgendwie, ich fand es ja interessant, dass tatsächlich die große Kommentarwelle darauf erst ein paar Tage später kam.
Es löste also, am Anfang schon recht viel aus.
Aber das Große kam dann ja erst. Also erschien das auf Pocket, oder?
Genau.
Oder beziehungsweise, wie nennt man das? Erschien das bei Pocket?
Ja, wurde auf Pocket empfohlen,
genau.
Oder so, glaube ich.
Und dann kam plötzlich
dieser Leseempfehldienst, der irgendwie bei vielen Leuten auf der Firefox-Startseite ist. Und da merken wir immer, wenn Artikel irgendwie da sind, dann kriegen wir plötzlich irgendwie nochmal zehntausende Zugriffe auf unser Artikel. Das war bei dem auch so.
Und das sind ja dann oft eben auch Leute, die uns jetzt nicht regelmäßig lesen, weil sie ja dann offenbar über diesen Link gerade irgendwie zu uns kommen. Und das fand ich ganz interessant, weil dann ja irgendwie sich so das Verhältnis von, sag ich mal, eher positiven Kommentaren oder irgendwie relativ viel auch irgendwie Danke sagen und per Mail und so verschoben hat in irgendwie eher so, was macht ihr da?
Ja, das fand ich auch ganz interessant. Also ich glaube, wir hatten uns ja tatsächlich, als wir dann, ich glaube, Montag oder so den Beitrag veröffentlicht hatten, schon so ein bisschen den Stahlhelm aufgesetzt und gewappnet dafür, dass da jetzt einiges kommen könnte. Und in dieser ersten Woche danach war aber ja tatsächlich waren sehr viele positive Kommentare, die wir auch bekommen haben.
Per
klar,
E-Mail
genau.
Als Kommentare
also Leute, die uns selber geschrieben haben, super, dass sie das macht, wir freuen uns, ihr nehmt eine Vorbildfunktion ein, finde ich total cool. Teilweise waren das ja auch neue Leute, die gekommen sind und tatsächlich dann auch gemeint haben, sie unterstützen das, sie werden uns jetzt mit einer Spende auch unterstützen. Also eben auch sehr viel positiven Zuspruch bekommen, klar, auch da schon auch teilweise auch undifferenzierte, manchmal auch differenzierte Kritik. Und genau, dann kam eine Woche später, glaube ich, diese Pocket-Empfehlung. Und da kam dann, also ich hatte den Eindruck, es waren vor allem diese Zuschriften, die ich es waren jetzt keine Hass-Zuschriften in dem Sinne, es waren eher so 15 Seiten lange
E-Mails, ja.
E-Mails, ich bin ja auch für Gleichberechtigung, aber ihr macht das falsch und ich erkläre euch jetzt auf den nächsten 15 Seiten, warum.
So genau, und es stimmt gar nicht, dass sich Leute nicht mitgemeint fühlen, weil grammatikalisch sind sie ja mitgemeint und deshalb, oder sind sie nicht mitgemeint, sondern sind sie gemeint und deshalb ist es total falsch, was dann Leute spüren und wir könnten ja eh gleich die deutsche Sprache abschaffen und der Krebs der Political Correctness hätte uns jetzt ja wohl auch erfasst und sowieso sei weiß ich nicht, sei mir das doch vollkommen egal mit der geschlechtergerechten Sprache. Und würde ich persönlich das da überhaupt nicht nachvollziehen, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, warum es geschlechtergerechte Sprache braucht. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Also
ich als weißer, genau, heterosexueller Mann in Deutschland habe mich noch nie diskriminiert gefühlt.
Ja, naja, insgesamt aber haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht, oder? Und ich bin tatsächlich echt froh, dass wir das haben. Wir haben ja trotzdem weiterhin auch keine Pflicht oder so, sondern wir haben bislang weiter das, was ich so nett Gender-Anarchie nenne. Bei uns kann jeder schreiben, wie er will, und auch meinetwegen im Text die Formulierung wechseln. Das heißt, es ist jetzt eher eine Beschreibung derjenigen, die das tatsächlich auch machen, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, warum das so ist. Und es hat bei uns noch was ganz Interessantes ausgelöst, ja, als Prozess, ne, weil wir von so ein paar Leuten den Hinweis bekommen haben, naja, aber so wie ihr es macht, mit Doppelpunkt oder Sternchen zu gendern, das ist für Vorlesegeräte, die Menschen mit Sehschwierigkeiten oder Blinde verwenden, eine Herausforderung. Ne? Chris, du hast dich da vor allen Dingen damit beschäftigt.
Ja, fand ich tatsächlich auch einen ganz coolen Prozess, dass wir dann darüber nochmal eben tatsächlich das ausgelöst worden ist, dass wir uns mit Barrierefreiheit auf unserer Seite jetzt nochmal neu beschäftigen, weil eben tatsächlich neben viel indifferenzierter Kritik eben auch diese sehr legitime Kritik von mehreren Seiten kam und Leute, die sich damit sehr gut auskannten und dann eben darauf hingewiesen haben, hey, für die Reader ist das teilweise ein Problem. Ne? Die lesen dann zum Beispiel Nutzer Sternchen innen, Leser Sternchen innen, und das ist irgendwie einfach nervig, ist unnötig anstrengend. Und ja, und dann haben wir uns selbst eben angefangen, überhaupt mal die Frage zu stellen, okay, was heißt es denn jetzt? Weil die Lösung kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt einfach nur weiter das generische Maskulinum verwenden auf der Seite, und haben angefangen, uns jetzt damit zu beschäftigen, wie wir das ja irgendwie unter einen Hut bekommen und tatsächlich weiterhin gendern können auf der Seite oder einfach geschlechtergerechte Sprache nutzen können, ohne dass wir damit eben die Barrieren hochziehen für Leute, die auf diese Reader angewiesen sind. Und da haben wir uns jetzt schon mit ein paar Experten beraten. Expertin in einem Experten, muss man vielleicht genauer sagen. Genau, deswegen passt in dem Fall auch die männliche Form, und werden demnächst dazu auch einen Podcast veröffentlichen. Also dazu kommt dann bald mehr.
Genau. Ja, so viel vielleicht dazu. Und zum Abschluss gewohntermaßen nochmal der Blick auf die Spendenentwicklung. Das ist ja der erste Podcast im Jahr der erste Off-the-Record-Podcast im Jahr 2020, und wir haben schon vor einem Monat bei dem live aufgenommenen Podcast auf dem Congress schon ja verkündet, wir haben unser Spendenziel erreicht. Die Freude ist hier wirklich sehr groß gewesen bei uns. Wir können verkünden, dass für den Monat Dezember, das könnt ihr auch alles im Detail nachlesen, weil der Spendenbericht veröffentlicht worden ist, dass wir im Dezember 164.000 Euro und 428 bekommen haben an Spenden als Teil unserer freiwilligen LeserInnenfinanzierung. Das ist der zweitbeste Monat in der Geschichte von netzpolitik.org. Nur zum Landesverratspeak gab es noch mehr. Da sagen wir auf jeden Fall ganz groß Danke an alle, die uns unterstützen und das noch vorhaben. Ich fand es tatsächlich ganz spannend, weil wir im November, wenn es so auf das Jahresende zugeht, ja durchaus merken, okay, da ist jetzt noch ein echt großes Loch. Für das, was wir uns vorgenommen haben, fehlen uns hier noch 150.000 Euro. Ich fand es aber wirklich ganz schön zu sehen, wie wir so ein bisschen von Jahr zu Jahr so ein bisschen entspannter damit umgehen. Natürlich ist es immer richtig aufregend, und wir sozusagen müssen da gucken eben, dass wir auch echt viel kommunizieren dann im Dezember und November, um das klarzumachen, dass noch diese große Lücke da ist. Aber irgendwie war es zumindest bei mir so, dass ich irgendwie ein bisschen größeres Vertrauen jetzt hatte. Ich hatte nicht mehr die totale Panik wie in den Vorjahren, okay, verdammt, wir erreichen unser Ziel nicht, sondern es ist jetzt wirklich so, okay, das ist eine große Lücke, das wird eine Herausforderung, aber ich habe irgendwie Vertrauen, dass wir es schaffen. Und das war ganz schön, dass es erfüllt wurde und dass wir tatsächlich sogar ein bisschen über unserem Jahresziel gelandet sind, nämlich 30.000 Euro mehr, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten, in Spenden eingenommen haben.
Ja, und zwar ohne, dass wir vorher auch wirklich irgendwie groß Alarm gemacht hätten, oder? Also es ist tatsächlich, das finde ich irgendwie auch schön zu sehen, dass es wir offensichtlich einfach eine Basis von Unterstützerinnen und Unterstützern haben, auf die wir uns stützen können, auf die wir uns verlassen können, dass sie das dann schon tragen.
Tatsächlich ist die Zahl der Spenderinnen auch hochgegangen. Das ist auch irgendwie nicht nur nicht nur die finanzielle Zahl, sondern auch die Zahl der Personen, die uns gespendet haben. Das ist super. Und vielleicht nochmal als letzten Punkt, weil wir so einen Kommentar hatten irgendwie unter dem Spendenbericht, den Transparenzbericht für Dezember. Warum veröffentlicht ihr eigentlich den Spendenbericht immer so spät erst? Immer erst am Ende des Folgemonats? Danke für dein Interesse. Vielleicht interessiert es ja auch noch andere. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass wir so früh wie es uns möglich ist, diese Transparenzberichte veröffentlichen. Das dauert einfach, bis alle Buchungen vorgenommen sind, bis wir hier auch die Zahlen durchgerechnet haben. Dann muss unser Grafiker Ole irgendwie die Grafiken dazu herstellen und so. Das dauert einfach ein bisschen und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür oder wir hoffen, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass das dauert. Wir wären interessiert daran, nochmal zu hören, ob es andere Organisationen gibt, die denn überhaupt so regelmäßig über ihre Spenden und Ausgaben informieren und wie schnell die das machen. Wenn es da noch einen Trick gibt, dann gucken wir uns den vielleicht auch gerne ab.
Ja, also unsere Kontoverbindung für die Live-Vorschau können wir euch halt leider nicht geben. Also, auch kein Tool, das automatisiert unseren Kontostand ein schickes Diagramm macht und dann auf die Seite spiegelt.
Well, mit dieser kurzen Erklärung und nochmal einem richtig großen Dank an alle, die uns unterstützen, beenden wir diese Off-the-Record-Ausgabe. Vielen Dank ihr beiden, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne eine Bewertung auf eurem Podcast-Portal eurer Wahl da, damit wir irgendwie besser gerankt werden mit unserem kleinen Podcast. Lasst uns gerne Feedback da, lasst uns per E-Mail Feedback zukommen oder kommentiert unter den Blogbeitrag zu dieser Ausgabe. Wir sind wirklich immer froh, wenn wir irgendwelche Rückmeldungen dazu bekommen und wenn es nur ist, die Ausgabe war blöd oder die Ausgabe war gut. Wir freuen uns, von euch zu hören. Tschüss.
Tschüss.